HR Info Wirtschaft.
Europas Wirtschaft wird schwer erschüttert. In diesen herausfordernden Zeiten hat Deutschland vor 2 Tagen die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, auf die ich mich sehr freue und der sich die ganze Bundesregierung mit aller Kraft zuwendet.
Seit Mittwoch hat Deutschland das Zepter in der Hand. Ein kleines Zepter zwar, aber immerhin. Mit dem Vorsitz im Rat der Europäischen Union übernimmt Deutschland nämlich die Hoheit über die Agenda der EU-Länderkammer. Wann, wie lange und worüber die Minister der 27 Mitgliedstaaten bis Ende des Jahres reden sollen, das kann die Bundesregierung jetzt vorgeben. Und die To-Do-Liste ist lang. Europas Wirtschaft aus der Corona-Krise herausholen und wieder aufbauen, den EU-Haushalt für die nächsten 7 Jahre planen, den Klimaschutz nicht vergessen. Ach ja, und dann ist da ja noch der Brexit. Und das sind nur die drängendsten wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen. Ich habe mich gefragt, was kann die Bundesregierung in 6 Monaten Ratspräsidentschaft überhaupt ausrichten und was nicht? Und wo droht Widerstand von anderen Mitgliedstaaten? Darüber reden wir jetzt. Ich bin Martin Honecker. Hallo.
Der Weg ist steinig und es werden viel guter Wille und Kompromissbereitschaft von allen Seiten erforderlich sein, um zum Ziel zu kommen.
Der Weg, den Bundeskanzlerin Angela Merkel da meint, ist der Weg zu einer Einigung auf einen Wiederaufbauplan für Europas Wirtschaft.
Doch angesichts der gegenwärtigen Konjunkturentwicklung drängt die Zeit und es zählt jeder Tag. Die Lage ist außergewöhnlich und bedarf daher auch einer außergewöhnlichen Kraftanstrengung.
Außergewöhnliche Kraftanstrengung. Das heißt in dem Fall, dass die Europäische Union gemeinsame Schulden aufnehmen soll. Und die sollen dann als Zuschüsse in die europäischen Länder und Regionen fließen, die von der Corona-Krise besonders hart getroffen worden sind. Allen voran Italien und Spanien. Gegen diesen Plan formiert sich aber Widerstand. Vor allem die selbsternannten sparsamen 4 stellen sich dem Plan in den Weg. Dänemark, Schweden, die Niederlande und allen voran Österreich sind überhaupt nicht begeistert von der Idee, dass die von der Corona-Krise getroffenen Länder einfach so Geld bekommen sollen, so ganz ohne Auflagen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz von der österreichischen Volkspartei sagt zum Beispiel:
Es müssen natürlich in den Ländern, die bisher schon Probleme hatten, ihr Budget unter Kontrolle zu halten, notwendige Reformen stattfinden.
Doch an dieser eher unsolidarischen Haltung gibt es auch Kritik. Nicht nur aus den Ländern, die Europas Wirtschaft jetzt schnell unter die Arme greifen wollen, sondern auch aus Kurz eigener Partei. Zum Beispiel von Ottmar Karas, EU-Abgeordneter für die ÖVP und Vizepräsident des Europäischen Parlaments. Mit ihm spreche ich nachher noch. Erstmal wollte ich aber wissen, was Deutschland mit dem Vorsitz im Rat der EU überhaupt anfangen kann. Gefragt habe ich das Thun Güren vom Jacques Delors Center in Berlin.
Ein Mitgliedstaat, der den Vorsitz des Rates übernimmt, hat vor allem 3 Schlüsselrollen. Die erste Rolle ist das Agenda-Setting, also die Ratspräsidentschaft organisiert die Arbeit des Rates, entscheidet über die Tagesordnung. Aber vor allem fungiert die Ratspräsidentschaft als Vermittler zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten im Rat. Also sie soll verschiedene Interessen in Einklang bringen und die Verhandlungen zu einem raschen Ende bringen. Also es ist vor allem eine Vermittlerrolle. Und die 3. Rolle, die die Ratspräsidentschaft hat, ist natürlich den Rat in den Beziehungen zu den anderen Institutionen, also im Gesetzgebungsverfahren zu vertreten und die Ratsinteressen dann gegenüber der Kommission und dem Parlament durchzusetzen. Also es ist vor allem eine Vermittlerrolle. Jetzt mit der deutschen Präsidentschaft während Corona ist es natürlich ein bisschen, also sind die Erwartungen ein bisschen höher als nur eine vermittelnde Rolle. Es wird schon erwartet, dass Deutschland da eine führende Rolle übernimmt. Aber gleichzeitig muss man halt auch sehen, dass diese Rolle Deutschlands als Ratspräsidentschaft natürlich eingebettet ist in dem institutionellen Kontext der EU. Also der Spielraum der Ratspräsidentschaft ist natürlich limitiert durch verschiedene institutionelle Gefüge. Der Rat hat kein Initiativrecht. Das liegt ja ausschließlich bei der Kommission in der EU. Und der Rat entscheidet auch nicht über die grundsätzlichen Leitprioritäten der EU. Die Entscheidung liegt beim Europäischen Rat. Das heißt, die Ratspräsidentschaft bewegt sich so ein bisschen auch zwischen Kommission und Europäischem Rat in dieser Prioritätensetzung.
Das heißt, es wird auch einfach ein bisschen zu viel Wind gemacht um die deutsche Ratspräsidentschaft?
Ich glaube schon, dass man die Erwartungen ein bisschen managen muss. Also ich glaube, das muss man auch ein bisschen realistisch sehen, was eine Ratspräsidentschaft grundsätzlich überhaupt erreichen kann und was die Rolle einer Ratspräsidentschaft im institutionellen Gefüge der EU eigentlich ist.
weil es eben noch das Europäische Parlament gibt und die Europäische Kommission und Deutschland jetzt nicht alleine vorgeben kann, wo es lang geht.
Genau, und den Europäischen Rat und weil Deutschland als Ratspräsidentschaft natürlich eine Vermittlerrolle hat. Es ist ja keine führende Rolle im Sinne von Deutschland sagt an, was entschieden wird, sondern Deutschland soll ja wirklich zwischen verschiedenen Interessen vermitteln.
Jetzt steht ja eine ganze Menge an für dieses halbe Jahr. Der Haushaltsrahmen für die nächsten 7 Jahre muss verabschiedet werden. Der gigantische Wiederaufbauplan für die EU-Wirtschaft steht an, ist nötig. Der Klimaschutz darf dabei nicht verloren gehen, der Green Deal. Was kann denn die deutsche Ratspräsidentschaft überhaupt in dem halben Jahr erreichen?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist dann wieder die Frage des Erwartungsmanagen. Was ganz, ganz klar auf der Agenda steht, ist natürlich jetzt der wirtschaftliche Wiederaufbau nach Corona, der Recovery Fund, das Wiederaufbauinstrument und der Mehrfinanzrahmen, das ist jetzt ganz klar auf der Agenda für den Sommer. Das muss eigentlich quasi durchkommen während der Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres. Was auch abgeschlossen werden muss, sind natürlich die Brexit-Verhandlungen über die zukünftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien. Das sind schon 3 extrem große, schwierige Dossiers, die jetzt unter die deutsche Ratspräsidentschaft fallen. Alles andere, und das haben wir jetzt auch gesehen, Corona, die Pandemie hat ja natürlich vieles umgeworfen, viele Prioritäten auch verändert in der Ratspräsidentschaft. Und wir müssen jetzt sehen, wie viel tatsächlich dann noch erreicht werden kann, nachdem der Wiederaufbaufonds, der mehrere Finanzrahmen und die Brexit-Verhandlungen durch sind. Weil ich glaube, das sind 3 extrem große, schwierige Themen, die viel, viel politische Aufmerksamkeit und viel Kapazitäten verbrauchen werden. Und wie Sie schon gesagt haben, 6 Monate sind nicht so lange. Zumal natürlich viele Dossiers sich viel, viel länger, also über einen viel längeren Zeitraum erstrecken. Und die deutsche Präsidentschaft kann natürlich auch nur so viel erreichen. Ich glaube, bei vielen Dingen ist es vielleicht mehr eine Sache des Anstoßens, mehr als eine Sache des zum Abschluss Bringens, insofern es noch nicht von anderen Präsidentschaften angefangen wurde.
Wie hoch steht, Sie haben es ja schon gesagt, Corona hat einiges nach hinten verschoben, was eigentlich jetzt angestanden wäre. Wie hoch steht denn der Green Deal noch auf der Agenda, der Klimaschutz? Kommt der Klimaschutz während der Ratspräsidentschaft von Deutschland unter die Räder?
Unter die Räder ist jetzt natürlich sehr hart. Also ich glaube, was wir auf jeden Fall gesehen haben, dass der Green Deal vor Corona eines der höchsten Prioritäten war und dass jetzt mit Corona sich die Prioritäten verlagert haben. Der Green Deal ist einfach ein bisschen eine längere Priorität, ein längerfristiges Thema. Und ich glaube, dass es jetzt vor allem darauf ankommt, zu sehen, inwiefern der Green Deal in den Wiederaufbauplan eingewoben werden kann. Also inwiefern kann man wirtschaftlichen Wiederaufbau in der EU mit Klimaschutz vereinbaren oder aneinander dran knüpfen. Also ich glaube, es ist keine einzelne Priorität an sich, weil es jetzt wirklich ganz klar die drei Themen sind, die ich vorgenannt habe. Also Wiederaufbauplan, Mehrjährigen-Finanzrahmen und Brexit. Und ich glaube, der Green Deal wird jetzt ein bisschen in Verhandlungen eingewoben werden müssen zu dem Finanzrahmen und dem Wiederaufbau.
Der Rat setzt sich ja aus den 27 Mitgliedstaaten zusammen. Wie hat sich denn da das Gefüge in letzter Zeit verändert? Ich meine, das sind 27 Köche, die da den Brei verderben können. Welche Allianzen sind denn unter denen jetzt denkbar?
Ich glaube, das sind tatsächlich sehr verschiedene Gruppierungen. Also die ganz klare Gruppierung, die wir jetzt hier gesehen haben und die auch überall genannt wird, sind natürlich die Frugal Fours, also die sparsamen 4, Dänemark, Niederlande, Österreich und Schweden, die eher gegen Zuschüsse sind und mehr für Kredite in dem Wiederaufbauplan. Der Wiederaufbauplan beruht natürlich sehr auf der deutsch-französischen Initiative. Und ich glaube, da werden wir nochmal eine ganz klare deutsch-französische Führungsposition sehen. Es gibt auch ein paar Uneinigkeiten bezüglich des Verteilungsschlüssels für den Wiederaufbaufonds. Und da sehen wir auch Gruppierungen zwischen eher westeuropäischen Ländern und osteuropäischen Ländern, die andere Kriterien gerne hätten, wie die Zuschüsse dann ausgegeben werden, wie die Gelder ausgegeben werden. Die südeuropäischen Staaten sind, glaube ich, relativ d'accord mit dem Verteilungsschlüssel, wie er jetzt steht. Und das ist jetzt nur im Wiederaufbaufonds. Dann haben wir natürlich auch noch andere Fragen, wie zum Beispiel knüpft man Finanzhilfen an Rechtsstaatlichkeit, knüpft man Gelder im Finanzrahmen an Rechtsstaatlichkeit. Und da haben wir natürlich dann Polen, Ungarn wären vermutlich eher dagegen. Also ich glaube, da sind relativ viele verschiedene Gruppierungen, je nach Themen. Und da kommt es natürlich dann ganz stark auf Deutschland an, in der Vermittlerrolle als Ratspräsidentschaft. Das ist dann wirklich also die Schlüsselrolle, die Deutschland dann haben wird, zwischen den verschiedenen Gruppierungen einen Kompromiss zu finden und einen Konsens zu finden, damit es dann zum Abschluss kommen kann in den Verhandlungen.
Thun Güren hat es gerade angesprochen, die wirtschafts- und finanzpolitischen Herausforderungen sind ja noch nicht mal alles, was jetzt mal bearbeitet werden müsste. Obendrauf kommen ja noch andere Themen, die seit Jahren vor sich hinköcheln, jetzt aber mal vorangebracht werden sollten. Zum Beispiel die Migrationspolitik und die Rechtsstaatlichkeit in Europa. Mehr zu diesen politischen Aspekten der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gibt's in unserem Podcast HR Info Politik. Da spricht Anne Bayer mit unserem Brüssel-Korrespondenten Alexander Göbel unter anderem über diese Themen. Zu finden ist der Podcast HR Info Politik in der ARD Audiothek und auf hrinforadio.de.
HR Info Wirtschaft.
Deutschland hat sich mit der Corona-Krise vom europäischen Saulus zum Paulus gewandelt und ist jetzt, anders als früher, nicht mehr der strenge Sparmeister in Europa. Andere Länder, die beim europäischen Zusammenrücken aber lieber bremsen, wie die Niederlande, Österreich, Dänemark oder Schweden, können sich jetzt aber nicht mehr hinter Deutschland verstecken. Welche Rolle der Kurswechsel Deutschlands spielt, das habe ich auch Thun Güren vom Jacques Delors Center in Berlin gefragt.
Deutschland ist ja unabhängig von der Ratspräsidentschaft der größte Mitgliedstaat und wirtschaftlich sehr stark und politisch auch sehr, sehr einflussreich. Und ich glaube, dass der Wegfall von Deutschland aus der Gruppe, die dagegen ist, politisch nochmal einiges bewegen wird. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, Widerstand aufrechtzuerhalten ohne Deutschland, aber ich glaube, es ist deutlich schwieriger für die Frugal Fours, ohne einen großen Mitgliedstaat wie Deutschland im Rücken, den Widerstand absolut aufrechtzuerhalten.
Heißt, die selbsternannten Frugal Four, also die sparsamen Vier, dürften früher oder später einknicken und dem europäischen Wiederaufbauplan zustimmen. Vorher könnten sie aber noch ein paar Zugeständnisse für sich rausholen. Der Name Sparsame Vier ist natürlich ein guter Trick gewesen, um sich einen positiven Touch zu verleihen und nicht etwa als die geizigen Vier oder als Bremser in Europa dazustehen. Gleichzeitig soll der Name den Eindruck vermitteln, wir sind sparsam, die anderen nicht, die werfen das Geld zum Fenster raus. Einer, den das ärgert, ist Ottmar Karas. Er ist einer der Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments und kommt aus derselben Partei wie Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz.
Wir müssen wieder einmal an die europäische Idee appellieren. Das ist meine Antwort. Wir müssen begreifen, dass wenn es unseren Nachbarn gut geht, geht es auch uns gut. Die wirtschaftliche Stärke unserer Nachbarn und der anderen Mitgliedstaaten ist für Deutschland wie für Österreich als Exportland auch unsere Stärke. Und daher möchte ich alles tun und werbe auch dafür, dass wir aus der Corona-Krise nicht in eine Wirtschafts- und Sozialkrise schlittern, dass wir nach der Pandemie, dem Coronavirus, einen Virus-Wirtschafts- und Sozialkrise bekommen. Und nehmen Sie nur Deutschland und Österreich als Beispiel her. Österreich zahlt pro Jahr maximal rund um 1,3 Milliarden Euro netto Mitgliedsbeitrag. Alleine der Binnenmarkteffekt, alleine die wirtschaftliche und soziale Zusammenarbeit in Europa, die vier Freiheiten, führen in Österreich zu einem Effekt von mehr als 35 Milliarden Euro pro Jahr. Ein Vielfaches des Mitgliedsbeitrages. In Deutschland haben wir pro Jahr einen Mitgliedsbeitrag netto von ca. 13 Milliarden Euro. Alleine der Binnenmarkteffekt, die Mitgliedschaft innerhalb der Europäischen Union, nur durch den Binnenmarkt, macht aus 208 Milliarden Euro pro Jahr. Das zeigt uns ja, dass jede Ausgabe oder jeder Mitgliedsbeitrag an die Europäische Union eine Investition in die Zukunft ist mit einem Mehrwert an Rückfluss. Und das muss man, und das, was die vier im Moment an öffentlicher Stimmung machen, macht aus meiner Sicht den Eindruck, dass die Ausgabe sozusagen in ein Fass ohne Boden läuft, dass die Ausgabe ausschließlich Schulden verursacht. Und es wird zu viel zu wenig klar, dass wir Geld in die Hand nehmen müssen, um Zukunft zu sichern und jede Ausgabe, die zweckgebunden und zeitlich befristet und an Kriterien gebunden ist, eine Investition in die Zukunft ist, von der wir alle profitieren, weil wir ja auch alle de facto die negativen Auswirkungen der Schwäche unserer Nachbarn haben. Gerade Deutschland und Österreich sind die Profiteure der Investitionen der europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Union in die Zukunft. Das sage ich darauf.
Also sagen Sie, den anderen helfen, damit man sich am Ende dann auch selber hilft.
Wir sind eine Gemeinschaft, die voneinander profitiert. Man muss doch einmal auch wieder sagen, was ist uns denn Friede wert? Was ist uns denn eine gemeinsame Währung wert? Sind uns denn offene Grenzen wert? Was sind uns gemeinsame Werte wert? Die Europäische Union ist ja nicht ein Bankomat, wo man nur Geld abhebt, ohne zu sagen, wofür man das Geld braucht, sondern es ist eine Wertegemeinschaft, die gemeinsam in der Welt stärker werden muss, in der Gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung mit China, mit Amerika, mit Russland, mit Indien. Es ist ja nicht so, dass wir alleine auf der Welt sind. Schauen Sie sich nur die Corona-Krise an. Wann haben wir am meisten gelitten? Am meisten hat das europäische Projekt gelitten und die europäische Idee, als zum Beispiel Deutschland die Ausfuhrbeschränkungen eingeführt hat für Hygieneartikel und für Schutzausrüstung. Die wurde dann zurückgenommen. Als an den verschiedensten Grenzen, neue Mauern errichtet wurden und auf einmal die Erntehelfer, die Pflegekräfte nicht mehr kamen. Worüber diskutieren wir jetzt am meisten? Über die Beschränkungen an Grenzen, die wir jetzt lockern, aber wieder verschärfen gegenüber den Westbalkanstaaten innerhalb der Europäischen Union für Touristen. Das heißt, jede neue Mauer, jeder Kantönlichkeit, jede Ich-Bezogenheit ist keine Antwort auf eine Pandemie, auf die globalen Herausforderungen, sondern sie schafft neue Probleme. Daher ist es eine Stunde der Gemeinsamkeit, der Solidarität, der europäischen Antwort nach innen und der europäischen Antwort nach außen.
Deutschland hat sich ja in der Krise, das haben Sie gesagt, nicht besonders mit Ruhm bekleckert und war früher eigentlich auch ganz vorne mit dabei, wenn es darum ging, Schulden möglichst zurückzuhalten und nicht zu generös zu sein. Wie bewerten Sie denn diesen Umschwung von Deutschland weg von der Sparsamkeit hin zur Unterstützung der Wirtschaft, der europäischen Wirtschaft?
Das ist eine interessante Frage, die Sie jetzt stellen, weil sie die gesamte Problematik auch beinhaltet. Was darf die Europäische Union nicht? Was will die Europäische Union nicht? Und was wird sie auch nicht machen? Sie wird keine Schulden machen, um Schulden anderer aus der Vergangenheit zu bezahlen. Wir haben eine sehr klare Regel in der Europäischen Union und diese Regel sagt, es darf zu keinem Haftungsautomatismus kommen. Dafür hat sich auch Deutschland immer ausgesprochen, diese Regel einzuhalten. Diese Regel, kein Haftungsautomatismus für die Schulden anderer innerhalb der Europäischen Union, ist im Artikel 125 in der sogenannten Nichtbeistandsklausel enthalten. Das verstehen wir unter Schuldenunion. Dazu kommt es aber auch nicht. Das ist ausgeschlossen. Daher haben wir jetzt aber die Situation, und das sage ich jetzt sehr kritisch, weil die Mitgliedstaaten bis zur Stunde der Europäischen Union nie dass ein Budget ermöglicht haben, dass die Europäische Union als Antwort auf die zweitgrößte Währung der Welt, auf Antwort auf die globalen Herausforderungen und als Antwort auf die politische Handlungsfähigkeit gegeben hat. Weil bis zur Stunde die Mitgliedstaaten, obwohl das die Kommission, das Parlament und der Vertrag fordern, der Europäischen Union bis zur Stunde keine Möglichkeit gegeben hat, ausreichend Eigenmittel anzuschaffen. Deshalb sind wir in diesem Engpass, sind wir finanziell an unseren Grenzen. Das waren wir bereits bei der Finanzkrise 2007 und 2008. Daher haben wir jetzt einen finanziellen Stabilitätsmechanismus daraus geschaffen als Konsequenz. Das sind wir im Zusammenhang mit den Flüchtlings- und Migrationsströmen beim Aufbau eines gemeinsamen Außengrenzschutzes und einer gemeinsamen Investition zur Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Migration. Und das waren wir und sind es auch jetzt als Antwort auf die größte Pandemie, die größte Seuche seit über 100 Jahren und die größte Finanz- und Sozial- und Wirtschaft, oder Wirtschafts- und Sozialkrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Daher müssen wir, wenn wir gegensteuern wollen, muss die Europäische Union Geld in die Hand nehmen. Und daher werden alle Mitgliedstaaten, alle, nicht auf Diktat von oben, alle Mitgliedstaaten einstimmig der Europäischen Union erlauben, Eigenmittel aufzunehmen, Schulden aufzunehmen, Kredite aufzunehmen, aber sie ausschließlich zeitlich befristet aufzunehmen und zweckgebunden nach ganz klaren Kriterien zu verwenden. Damit ist sichergestellt, dass hier nicht Schulden beglichen werden, sondern investiert wird in die Frage Gesundheit und Sozialpolitik, in die Frage Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, in die Ziele des Green Deals und in die Digitalisierung. Und daher ist es kein Schwenk, sondern es ist eine Notmaßnahme, weil die Europäische Union zu wenig Geld hat, um gegensteuern zu können. Die Mitgliedstaaten sind hier viel flexibler und haben auch mehr Spielraum. Und das ist nicht die Schuldenunion des Artikels 125, sondern es ist die Aufnahme von Geldern, die zweckgebunden in die von mir angesprochenen Zukunftsherausforderungen zeitlich befristet gegeben sind.
Was Europa fehlt, wären eigene Einnahmemöglichkeiten für die europäische Ebene, sagt Ottmar Karas. Als Beispiele nennt er eine Digitalsteuer, die Facebook und Co. zahlen müssten, oder eine Plastikabgabe oder eine Finanztransaktionssteuer. All das gibt es bisher noch nicht. Stattdessen wird jetzt geplant, auf europäischer Ebene Schulden aufzunehmen. So oder so, vorbei am Europäischen Parlament sollten die Maßnahmen gegen die Corona-Krise nicht beschlossen werden, betont Ottmar Karas.
HR-Info Wirtschaft.
Diese Krise und die Folgen dieser Krise können wir als funktionierende europäische Gemeinschaft besser leisten und besser bewältigen, als wenn das jeder für sich alleine tut.
Das sagt Volker Bouffier, der hessische Ministerpräsident. Genauer genommen, am Freitag hat er das gesagt, und zwar im Bundesrat bei der Aussprache der deutschen Länderchefs zur EU-Ratspräsidentschaft.
Ein Blick in mein Bundesland Hessen macht es relativ deutlich. Über 55% unseres Bruttosozialproduktes erwirtschaften wir im Export. In den wesentlichen Branchen teilweise bis zu 80%. Dieser Export geht zu 60% in die Länder der Europäischen Gemeinschaft. Man muss kein großer Nationalökonom sein, um zu verstehen, dass wir die Krise nur meistern können und unseren Wohlstand erhalten, wenn auch unsere europäischen Partner wieder erstarken, die Lieferketten wiederhergestellt werden können und das, was uns im gemeinsamen Binnenmarkt nach meiner Überzeugung mehr genützt hat als allen anderen, auch wieder deutlich wird und wieder funktionieren kann. Und deshalb ein klares Wort. Europäische Hilfsprogramme sind nicht fehlgeleitete Geschenke. Sie sind nach meiner festen Überzeugung in unserem besten Selbstverständnis. Und ein starkes Deutschland und ein starkes Europa sind keine Gegensätze. Sie bedingen sich aus meiner Sicht wechselweise.
Volker Bouffier hat den Binnenmarkt angesprochen. Der ist während der Corona-Krise auch dadurch lahmgelegt worden, dass viele Länder in Europa plötzlich und unvermittelt die Grenzen zu den Nachbarn geschlossen haben. Das sollte so nicht nochmal passieren, sagt auch Freya Lemke. Sie leitet die Vertretung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages in Brüssel.
Ich glaube, diese Krise hat uns wirklich gezeigt, wie groß da der Handlungsbedarf ist, gerade aus deutscher Sicht, wenn man sich es nochmal vor Augen führt. 60% unserer Exporte gehen in den EU-Binnenmarkt, 60% unserer Importe nach Deutschland kommen aus anderen EU-Ländern. Ja, also von unseren 10 wichtigsten Handelspartnern sind 7 weitere EU-Staaten. Wir sind wirklich darauf angewiesen, dass der Binnenmarkt, so wie wir ihn kennen, und ja, der über Jahre gewachsen ist, bestehen bleibt und eben nicht aufgrund von kurzfristigen und manchmal auch ja nicht unbedingt notwendigen Maßnahmen zusammenbricht. Natürlich muss man sehen, wenn so eine akute Bedrohung durch ein Virus, durch eine Pandemie da ist, dass man die weitere Ausbreitung des Virus verhindert. Ja, aber man muss eben auch schauen, wurde da an der einen oder anderen Stelle auch eine Maßnahme getroffen, später, die nicht mehr so nachvollziehbar war, wie es vielleicht am Anfang der Krise noch gewesen ist. Also insofern ist es sehr wichtig, dass man hier schaut, auch perspektivisch, wenn solche Situationen wieder eintreten könnten in der Zukunft, wie man dann reagiert und wie man zum Beispiel dann einen Warenfluss weiterhin aufrechterhalten kann. Aber auch sonst mussten wir sagen, dass das Thema Binnenmarkt ein Dauerthema ist aus Wirtschaftssicht. Wir sehen jenseits der Corona-Pandemie beziehungsweise auch schon lange vorher, dass viele Mitgliedstaaten immer mehr Binnenmarkthindernisse aufgebaut haben, die entweder den Fluss von Waren oder auch den Verkehr von Personen, die grenzüberschreitende Dienstleistungserbringung erschwert haben. Insofern ist es auch sehr wichtig, jenseits dieser akuten Corona-Maßnahmen zu schauen, und das möchte die Ratspräsidentschaft ja auch, wie können wir den Binnenmarkt weiter stärken, vertiefen und verbessern, sodass das wirklich klappt in Zukunft.
Deutschland hat den EU-Ratsvorsitz übernommen und die To-Do-Liste ist lang. Das war das Thema hier bei HR Info Wirtschaft mit Martin Honecker. Als Podcast in der ARD-Audiothek, auch in sonst jeder Podcast-App und natürlich auf hrinforadio.de.